Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, das Thema des Abends lautet Bedrückendes und Ermutigendes in der Endzeit. Bedrückendes wissen wir wohl, wenn wir von Endzeit hören, aber gibt es auch Ermutigendes? Hat vielleicht manchen überrascht? Deshalb möchte ich gleich sagen, es gibt mehrere heilsgeschichtliche Linien bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Die eine Linie der Verführung, die Gerichte Gottes nach sich zieht, das ist das Bedrückende, das Entmutigende. Dann gibt es aber auch die Linie der Weltmission, die weitergeht, bis der Herr kommt. Und auch Israels, was gerade am Ende ausreift. Im positiven Sinne, aber auch so, dass es bedrängt wird. Das ist grundsätzlich ermutigend, wenn wir sehen, wie sich da Prophetie erfüllt. Und dann gibt es auch die Gemeindelinie. In der Gemeinde selber gibt es Bedrückendes und auch Ermutigendes gleichzeitig. So also dieses Thema. Ich möchte lesen aus dem Wort Gottes, Offenbarung 6. Ihr könnt es gerne mit aufschlagen. Offenbarung, Kapitel 6. Da geht es um die sieben Siegel, die geöffnet werden. Wir lesen bis zum fünften Siegel heute Abend. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm! Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm! Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm! Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm! Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte nochmal bitten, dass wir uns erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du uns das alles geoffenbart hast in deinem Wort. Und wir wollen dich bitten, dass wir wachsam sind in dieser Endzeit, dass wir auch dich bekennen und nicht verleugnen, wenn die Bedrängnis zunimmt. Ja, und wenn wir zur Schar der bluterkauften Zeugen gehören dürfen, dann danken wir dir, dass wir Zugang haben in dein herrliches Reich. Herr, wasche alle Sünde weg, alle Befleckung aus unserem Leben, dass wir gereinigt und geheiligt dir begegnen dürfen. Lass auch jetzt uns diesen Dienst reden und hören, dass wir gereinigt und geheiligt sein dürfen durch dein Blut, bedeckt mit deinem Schutz, dass der Feind keine Macht an uns finde. Du weißt doch, wenn Menschen unter uns sind, die jetzt Anfechtungen haben, nimm sie hinweg, Herr, schenk du Gnade, dass dein Sieg groß wird, auch an diesem Abend. Amen. Wir haben gehört von diesen sechs Siegeln. Und das erste Siegel, Das ist sicherlich das, was am unterschiedlichsten Auslegungen erfahren hat. Manche sagen, das sei Christus, weil es ein weißes Pferd ist, eine Krone, um zu siegen. Aber der ganze Zusammenhang macht deutlich, an dieser Stelle ist es höchstwahrscheinlich nicht Christus, sondern der Imitator, der Nachahmer, nämlich der Antichrist. Und das stimmt auch überein, wenn wir die Parallelstelle betrachten würden, wenn wir jetzt die Zeit hätten, Matthäus 24, wo als erstes auch die Warnung ist vor der Verführung durch falsche Christusse. Genau diese falschen Christusse, vor denen der Herr Jesus als erstes warnt in seiner Endzeitrede, die entsprechen auch dieser Krönung der falschen Christusse, dem Antichrist, dem weißen Pferd, der kommt, um zu siegen. Und wir sehen ja auch, dass dieser falsche Christus, dieser Reiter, nicht der ist, der wirklich den Frieden bringt, den Gott verheißt, sondern einen falschen Frieden, der mit Krieg und Eroberung verbunden ist. Und das ist das zweite Siegel, das zweite Pferd, Feuerrot, Krieg, Zerstörung, Blut, was da fließt. Ihm wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sich einander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Ich werde jetzt im ersten Teil einiges über das Bedrückende in der Endzeit sagen. Dazu gehören eben diese Dinge, die auch hier genannt werden, Kriege und dann die Folge Hungersnöte und dann auch die weiteren Folgen, Tod und Zerstörung, Inflation, all diese Dinge. Das möchte ich heute mit uns auch in aller Kürze natürlich nur betrachten, aber auch noch auf das Ermutigende zu sprechen kommen. Manches haben wir die Tage auch schon gehört, aber es schadet nichts, wenn verschiedene Brüder auch Ähnliches sagen vom Wort Gottes her. Und das Wort Gottes ist so unerschöpflich, dass der Heilige Geist auch jedem von uns immer wieder auch Erkenntnis schenkt, die das eine ergänzt, was schon gesagt wurde. Krieg ist bei diesem zweiten Siegel festzustellen. Und die Frage ist, haben wir heute das Friedensreich zu erwarten? Alle reden ja von Frieden und Sicherheit. Aber Gottes Wort sagt, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird das Verderben über sie kommen. Natürlich freuen wir uns über jede Friedensbemühung. Das ist ja grundsätzlich etwas Positives. Das Problem ist nur, dass man heute eine Art neuer Turm zu Babel erbauen möchte, dass die Menschheit selber ohne Jesus als den einzigen Weg und Friedensfürsten das Weltfriedensreich aufrichten möchte. Das geschieht ja in verschiedenen Ebenen, natürlich bei der UNO, bei der Europäischen Vereinigung, bei den ganzen Zusammenschlüssen der Globalisierung, wirtschaftlicher, politischer und auch leider religiöser Art. Und spätestens da wird uns eben deutlich, dass es hier eine Übertretung des ersten Gebotes ist, dass er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft, aus Ägyptenland herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wer Friede macht oder machen will unter Übertretung des ersten Gebotes, wird nicht Friede errichten, sondern wird das Gericht Gottes noch beschleunigen. Die Gottlosen haben keinen Frieden, sagt uns der Herr durch den Propheten Jesaja in Kapitel 48, Vers 22. Friede mit Gott, da geschieht nur durch den, der unser Friede ist. Nach Epheserbrief Kapitel 2, unser Herr Jesus Christus, er ist unser Friede. Hast du diesen Friedensherrn schon in deinem Herzen? Bist du schon ein Kind Gottes? Dann wird auch in deiner Seele Friede und Ruhe einkehren, auch inmitten aller Kämpfe und Anfechtungen der Endzeit. Das ist ganz grundlegend. Nur wenn wir Friede haben mit Gott, durch Jesus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der uns dort reingewaschen hat durch sein Blut, nur dann werden wir auch wirklich die Kraft haben, den Frieden ausströmen zu lassen. Und es ist dann ein Friede, der zugleich von der Wahrheit herkommt. Jesus die Wahrheit, sein Wort die Wahrheit. Kein Friede durch falsche Kompromisse, kein Friede durch Vermischung von Gottesdienst und Götzendienst, wie es in vielen Kirchen und auch leider inzwischen in vielen Freikirchen auch schon geschieht, durch interreligiösen Dialog mit Islam und auch anderen Religionen. Der erste Reiter, also der Antichrist, und er verspricht zunächst ein Friedensreich. Wir denken zum Beispiel an solche Vorläufer wie Hitler. Da ist ja auch zunächst als der Friedensbringer, als der Brotspender aufgetreten und hat aber im Grunde doch schon diesen Eroberungskrieg vorbereitet, auch durch den Autobahnbau und alles. Und auch der Antichrist Er wird seine Maske irgendwann fallen lassen während dieser Drangsalszeit und dann sich entpuppen als dieses brutale Tier aus dem Propheten Daniel. In Kapitel Daniel 2 ja, stellt sich diese Gestalt schön dar mit ihrem humanistischen Angesicht, so als Mensch. Und in Kapitel 7 dann die Raubtiergestalt dieser ganzen antichristlich inspirierten Weltreiche. Wurde ja auch heute schon dargestellt. Und das ist ganz entscheidend, dass wir wissen, hinter diesen humanistischen Zusammenballungen ohne Gott, wie auch im neuen Europa, da steht eben nicht Gottes Friede, sondern der gegenteilige Fürst dieser Welt. Aber wie gesagt, natürlich beten wir für unsere Politiker, wenn sie versuchen, hier den Frieden zu erhalten in dieser Welt. Das eine schließt das andere nicht aus, aber wir wissen um diesen Titanismus, um dieses übersteigerte titanische Denken, dass der Mensch sich selber aus dem Sumpf zieht und sich selber erlösen möchte, dass sie selber das tausendjährige Friedensreich vorwegnehmen möchten. Das, liebe Geschwister, das ist antichristlich. Wir waren letztes Jahr in New York, einige auch unter uns, die heute hier sind, und standen da vor dem UNO-Gebäude. Da haben sie zum Beispiel dargestellt, so eine Pistole, die zusammengeknotet ist. Ich habe es auch mal abgebildet in unserer Zeitschrift, Der schmale Weg. Und da habt ihr gesehen, auch diese zusammengeknotete Pistole. Es soll also Friede sein und natürlich das Motto, Schwerter zu Pflugscharen. Aber da werden die Heilszeitalter durcheinander geworfen, wenn man sagt, jetzt schon Schwerter zu Pflugscharen. Natürlich, in einem relativen Sinne ist es zu erstreben, auch jetzt schon, aber es wird kein umfassender Friede sein, wenn die Menschen Jesus immer mehr zur Seite schieben durch Religionsvermischung. Im Gegenteil, das fordert Gottes Gericht heraus. Und das ist das Bedrückende der Endzeit. Die überwiegende Masse der Menschen, auch der Politiker, sie wollen nichts mehr wissen vom biblisch-christlichen Glauben von Jesus als dem einzigen Herrn. Sie versuchen, alles zusammenzumixen und meinen, so können sie ein Konglomerat herstellen der Religionen und das würde dann den Frieden herbeiführen. Man denkt dann nur politisch, innerweltlich, aber nicht mehr geistlich von Gottes Ehre her, dass Gottes Ehre geschmälert wird, wenn man die Götzen neben ihn stellt. Die Gottlosen haben keinen Frieden, auch nicht die, die falsche Götter anbeten. Und wir wissen ja, auf jeder Moschee der Halbmond, wofür steht dieses Symbol, was meint ihr? Der Mond in der Nacht, die Finsternis. Ja. Und wir sehen auch die Früchte dieser Religion und wo die herkommt. Das will ich jetzt nicht noch deutlicher sagen, man muss ja heutzutage aufpassen, auch im eigenen Land schon, dass man ja nichts mehr sagt. Aber ihr dürft euch ja zwei und zwei zusammenzählen, woher diese Aggression, dieser Hass und Brutalität gerade auch in dieser Religion stammt. Das ist nicht der Gott der Bibel, der ja in seinem Wesen Liebe ist. Ja, Gott kann auch zürnen und richten, aber er tut es aus Liebe, aber er zerstört nicht, er tötet nicht Menschen einfach in dieser Weise, wie es leider im Islam, im Koran immer wieder zu lesen steht. Dieser Scheinfriede, den der Antichrist errichten wird, und die Vorläufer sind ja schon voll am Werk, der wird aber sehr zerbrechlich sein und wird sich dann als Eroberungskrieg offenbaren. Wenn man jetzt in die Tiefe gehen würde, da gibt es ja dann diese, jetzt hoffe ich, dass ich nicht falsch sage, diese sieben Häupter und 10 Hörner, habe ich es richtig gesagt? Ja. Und diese 10 Hörner sind ja 10 Machtbezirke oder 10 Könige, die ihre Macht gleichzeitig empfangen mit dem Tier, mit dem Antichristen. Und er wird einige erobern, andere werden sich ihm unterwerfen, diese Machtzentren der Welt. Und dann wird er seine Herrschaft ausüben. Die Häupter übrigens, das sind verschiedene Reiche, die nacheinander folgen, und die Hörner, das sind die Reiche, die gleichzeitig ihre Macht dem Tier geben in der Endzeit. Wird immer wieder durcheinander gebracht, Hörner und Häupter, auch nicht so einfach. Aber Horn steht immer für ein Machtzentrum. Da habe ich vor einigen Jahren schon mal drüber geredet. Nun, diese falsche Ökumene, die geht ja auch schon, das habe ich gestern Morgen dargestellt, ein Beispiel auch der Bibelkritik, woraus dann eine falsche Ökumenisierung folgt. Diese falsche Ökumene geht leider auch schon seit einigen Jahren auch ins Lager der sogenannten Evangelikalen hinein. Lieber Bruder, in Rom wurde ein Buch vor einiger Zeit veröffentlicht, von führenden Evangelikalen unterschrieben. Das ist nur einer dieser Skandale der letzten Jahre und Jahrzehnte, die wir im evangelikalen Lager bedauern. Gerade jetzt beim Abendessen hat mir ein Bruder einen neuen Skandal hier an die Hand gedrückt. Ich habe es auch noch nicht gewusst, weil ich ja auch manche Blätter abbestellt habe, dass ich mich nicht permanent aufrege über das, was in der evangelikalen und evangelischen Welt geschieht. Aber man erfährt es dann doch durch liebe Geschwister, die einem das dann auf den Tisch legen. Und da habe ich jetzt erst erfahren, dass am 28. September 2012 beim Allianztag in Bad Blankenburg, ich weiß nicht, war da jemand von euch dabei, zum ersten Mal wahrscheinlich nämlich an ein katholischer Bischof nicht nur ein Grußwort gesagt hat, sondern einen ganzen Vortrag eingeladen war. Es müsste also demnächst nicht mehr evangelische Allianz heißen, sondern ökumenische Allianz, was es ja im Grunde auch schon seit einigen Jahren ist. Es war ein Vortrag des katholischen Bischofs von Erfurt, Dr. Joachim Wanke, über das Thema, komisches Thema, ja, vom österlichen Mehrwert unseres Glaubens. Bruder Meßkemper, der dabei war und eine kritische Analyse dieses Referats gehalten hat, die hier kopiert wurde, auch an einige Brüder ausgeteilt wurde, er hat hier gefragt, was soll denn diese Formulierung Mehrwert, erinnert an Mehrwerttheorie von Karl Marx, Mehrwertsteuer und solche Dinge. Ja, es muss immer irgendwie seltsam theologisch überhöht klingen. Wir haben ja heute Mittag gesagt, nicht die theologische Ausbildung macht den Verkündiger, sondern die geistliche Berufung. Das ist der wichtige Unterschied, liebe Geschwister. Und wir wollen auch nicht auf große Titel schauen, Bischöfe und so weiter. Es gibt in der Bibel sowieso keine Landesbischöfe oder katholischen Bischöfe. Da gibt es Älteste oder Aufseher der Gemeinden und immer mehrere pro Gemeinde ist ideal. Aber was heute alles ist mit diesen Machtzentren da in der Hauptstadt und dort, das ist alles völlig unbiblisch. Nachdem die Apostel ausgestorben waren, wurden keine Oberhäupter mehr wie in Rom oder Blankenburg oder sonst wo eingesetzt, nicht? Sondern es gibt Gemeinden, die durch die Wiedergeburt, durch die brüderliche Gemeinschaft miteinander verbunden sind, aber nicht in Dachverbänden, die von oben her plötzlich einen ganz anderen Kurs den einzelnen Gemeinden vorschreiben. Ich kann nur warnen, auch die lieben Russlanddeutschen, die jetzt in die Ökumene hineingezogen werden durch neue Dachverbände. Liebe Brüder, seid vorsichtig. Wir haben diese Erfahrungen sehr bitter bezahlen müssen, schon durch die Zusammenballung in der Allianz, wo plötzlich von oben her ein ganz neuer Kurs dann in die Gemeinden hineingebracht wird. Gerade ganz aktuell jetzt diese Gemeindezusammenschlüsse, man versucht mit allen Kräften jetzt auch noch die Russlanddeutschen in die Verweltlichung und in die Ökumene hineinzuziehen. Ja, und hier jetzt, soweit ist jetzt schon gekommen, ein katholischer Bischof hält nicht nur ein Grußwort, was auch schon schlimm genug wäre, sondern sogar ein Referat, wurde freundlich begrüßt hier vom Direktor des Allianzhauses, interviewt von Hartmut Steeb und so weiter. Ich will es jetzt nicht vertiefen, vielleicht kann der Markus Poppe noch ein paar Kopien machen, für die das auch möchten. Markus, steh mal auf, dass man weiß, wer du bist. Ja, also, das ist vorhin gegeben. Gleichzeitig habe ich gerade gestern hier in der Zeitung gelesen, es gibt ja keinen Zufall, es war ja auch Reformationstag, meine Studienkollegin, naja, ich sage es also nicht mit Stolz, Margot Kessmann, wir saßen öfter mal nebeneinander in Tübingen, aber wir hatten sonst nicht viel gemeinsam. Sie ist ja Lutherbotschafterin geworden für das Reformationsjubiläum 2017 und sie hat jetzt wieder groß in der Zeitung gesagt, sie möchte dieses Jubiläum zusammen mit der katholischen Kirche feiern. 500 Jahre Thesenanschlag und Reformation zusammen mit der katholischen Kirche. Interessant ist, dass die katholische Kirche es ist, die hier noch bremst. Und die haben gesagt, beide Kirchen sollten keine Feier machen, sondern beide sollten Bußgebete sprechen für das, was sie beide getan haben. Ja, Buße ist ja immer schön und richtig, habe ich nichts dagegen. Aber wofür sollen wir jetzt Buße tun als Evangelische? Für die Reformation oder wofür? Ne? Insgesamt. Also das sind, denke ich, auch endzeitliche Entwicklungen. Ja, also die Zusammenballung, der falsche Friede, der das sich als Krieg entpuppt im zweiten Reiter. Wenn wir nochmal zurückkommen zu den Kriegen, wir sind also immer noch beim zweiten Pferd hier, beim zweiten Reiter, das feuerrote Pferd. Wir haben erlebt, also die Älteren unter uns, Weltkriege, der Erste Weltkrieg, es wird wahrscheinlich niemand mehr hier sein, oder, der den erlebt hat. Ja, kürzlich ist der Opa meiner Frau gestorben, letztes Jahr, der hat beide Kriege noch erlebt, mit 97 Jahren. Aber der Erste Weltkrieg, der hat 10 Millionen Tote gefordert und der zweite 55 Millionen ungefähr, einschließlich der in den Konzentrationslagern umgebrachten Menschen. Aber auch danach gab es große Kriege, Koreakrieg mit etwa 3 Millionen Todesopfern, Vietnamkrieg mit bis zu 4 und in Afrika und anderen Herden viele Kriege. Es heißt ja auch Kriegsgerüchte und das heißt, wir haben jetzt auch monatelang immer schon gebangt, wird jetzt der Krieg zwischen Iran und Israel losbrechen. Israel selber ist natürlich sehr vorsichtig, weil dann alle auf Israel einprügeln werden, wenn sie anfangen würden. Das ist eine heikle Sache. Die USA selber ist sich nicht einig durch Obama, der ja nicht so ein Freund Israels ist. Es ist alles eine gespannte Lage. Wir wissen allerdings, wie es weitergeht mit Israel, und zwar aus dem Wort Gottes. Da steht ja, dass zunächst alle Völker ringsherum, also diese arabischen, muslimdominierten Völker und schließlich alle Nationen auf Erden gegen Jerusalem marschieren werden. Das wird dann am Ende die Schlacht von Harmagedon sein, wobei der Herr Jesus siegreich eingreifen wird und dem ein Ende macht und dann sein Reich aufrichtet. Und das ist unser Trost und auch das Ermutigende in der Endzeit, dass wir schon wissen, wie es kommt und was das Ende sein wird. Wir wissen, das sind alles jetzt Rückzugsgefechte Satans, auch die Verführungen, die wir erleben. Und deshalb kann ich trotzdem, wer mich kennt, weiß, dass ich ein fröhlicher Christ bin, trotz aller endzeitlichen Entwicklungen. Ich habe also meine Freude nie verloren, auch bei allem, was uns hier entmutigen möchte. Denn es ist die Freude, die im Herrn gegründet ist. Und diese Freude dürfen wir auch haben, wenn wir auf die Waffenarsenale unserer Zeit schauen. Das klingt jetzt komisch, ja. Aber wir wissen ja, uns wird keine Atombombe umbringen, sondern die Sünde ist das, was uns das ewige Leben kosten würde. Wenn wir Vergebung unserer Sünden haben durch Jesus Christus, das Lamm Gottes, dann wird uns niemand aus seiner Hand reißen, wird uns auch keine Atombombe zerstören können. Das Wort Gottes sagt ja im Petrusbrief, im 2. Petrus 3, dass einmal die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Das konnte man sich zur Zeit der Apostel noch nicht vorstellen. Aber heute, im atomaren Zeitalter, ist das alles auch schon naturwissenschaftlich möglich und vorstellbar. Ja, dann die weiteren Reiter möchte ich etwas kürzer betrachten. Das dritte Siegel, das ist ja dieses schwarze Pferd mit der Waage und das ist die Hungersnot. Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen, 3 Maß Gerste für einen Silbergroschen. Wenn wir heute in die Welt schauen, dann sehen wir auch, dass es in vielen Ländern Hunger gibt. Wenn die Erde ein Dorf wäre mit 1000 Einwohnern, kann man sich es vielleicht besser vorstellen, so ein Dorf, dann hätten von diesen 1000 Menschen 200 reichlich zu essen. Dazu gehören sicherlich wir hier überwiegend in Deutschland. 300 hätten gerade genug zu essen. Aber etwa die Hälfte würde an Unterernährung leiden und viele davon auch sterben. Das ist auch heutzutage noch die Situation von unserem Globus. Durch Dürre, durch Wüsten, die sich auch ausbreiten, aber durch Fehlverteilung, durch Ungerechtigkeit, durch manche anderen Dinge auf unserer Erde. Dann kommt ja der fahle Reiter, der Tod. Und da heißt es, dass der vierte Teil getötet wird mit Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden. Wenn wir diese Siegel betrachten übrigens, müssen wir unterscheiden. Es wird sich natürlich zuspitzen in der Trübsalzeit selber. Aber so wie ich denke, erleben wir heute die Vorschattungen schon weithin. Und wir sehen eben, wir leben in der vorantichristlichen Zeit, vor der Trübsalzeit, wo es sich dann nochmal zuspitzt. Und deshalb dient uns das auch als Warnung, um gewappnet zu sein, wenn das kommt. Mit Hunger ist auch die Teuerung verbunden oder modern ausgedrückt die Inflation. Und da haben ja viele Angst, ich weiß auch nicht, vielleicht unter uns. Viele vergraben schon ihre Schätze vielleicht irgendwo und denken jetzt vor der Plünderung sich zu schützen und alles Mögliche. Aber ich sage euch nur jetzt mal ganz praktisch, bevor ihr hier Gold hortet und so weiter, ist viel sinnvoller, wenn schon man irdische Sorgen hat, viel besser Nahrungsmittel einzukaufen, Getreide, das man selber mahlen kann. Nicht? Davon kann man lange, lange leben. Die Römer haben das früher auch so gemacht auf ihren Kriegszügen. Die haben ihre Getreidemühlen dabei gehabt und das, also irdisch jetzt gesehen, ja, nur rein irdisch ist das die beste der beste Schutz, wenn man hier mal in eine Hungersnot kommen sollte. Und geistlich gesehen ist es natürlich so, dass wir in allem auf den Herrn vertrauen dürfen, auch dass er uns beisteht. Natürlich sind manche auch Gläubige in den Kriegen an Hungersnot gestorben, aber sie wussten, dass sie dann beim Herrn direkt sein dürfen, wenn sie ihm die Treue gehalten haben. Was wir heute erleben, ist das, was sich in Jakobus 5, was da vorausgesagt ist, in Jakobus 5, Vers 3 bis 6. Da ist nämlich die Rede vom Ende der Tage. Und wenn man heute die Nachrichten hört, man hört fast immer nur noch von Geld und von Wirtschaft und all diesen Dingen. Und in Jakobus 5, Vers 3 bis 6 heißt es folgendermaßen: Ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage. Siehe der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Hier heißt also in Vers 3, ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage. Und heute geht diese Kluft, diese Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Auch in den Gebieten, die früher arm waren, da gibt es diese sogenannten Neureichen. Und daneben sind dann die Slums. Und das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn dieser Reichtum durch Ausbeutung, durch Unterbezahlung entstanden ist. Eine große Ungerechtigkeit, und das schreit zu Gott. Und es war natürlich auch ein berechtigtes Anliegen damals des Marxismus, dass auf solche Missstände hingewiesen wurde, aber sie haben das falsche Menschenbild propagiert und haben behauptet, der Mensch sei gut und wenn wir die klassenlose Gesellschaft schaffen, wird das schon funktionieren. Und es ist eine neue Diktatur entstanden von Mächtigen. Und das gleiche Lied ist von vorne losgegangen. Und dann haben sie vor allem Gott abschaffen wollen. Das geht ja nicht, ja, aber sie dachten, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Ja, das soll mal einer probieren. Ohne Gott und Sonnenschein. Wenn Gott nicht mehr wachsen lässt, wenn er keinen Regen schickt, wenn er keine Sonne mehr schickt, dann ist auch keine Ernte mehr möglich. Globalisierung nennt man das auch, diese Zusammenballung, gerade in immer größeren Wirtschaftsverbänden. Und vielleicht darf ich ja erwähnen, ein bisschen heikles Thema, wir erleben diese Globalisierung leider auch im evangelischen, evangelikalen Sektor. Wisst ihr, auf welchem Gebiet zum Beispiel? Gebiet, das auch mich sehr betrifft und sehr traurig macht, mich auch persönlich als Autor. Die Globalisierung im Bereich der christlichen Verlagswelt erleben wir ja auch im evangelikalen Bereich. Ich nenne jetzt keine Namen von Verlagen. Ihr dürft mich aber nachher gerne wieder am Büchertisch hinten fragen, wer es genauer wissen will, wenn es nicht aufgezeichnet wird. Aber wir wissen ja, dass in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 10 Jahren, viele große evangelikale Verlage, die früher einen segensreichen Dienst getan haben, insolvent gegangen sind. Und die wurden alle fast aufgekauft von einer Hand, von einer Person, gar nicht weit weg von hier irgendwo im Sauerland oder wo das ist. Ja. Nennt es aber keine Namen. Ja. Ein Multimilliardär. Und der hat einen theologischen Vordenker in Cuxhaven, vor allem sitzt der, nenne ich auch keinen Namen, nur die Orte. Und der hat ein Zeitschriftenimperium und auch jetzt ein Verlagsimperium. Und das ganze Programm ist ökumenisch-charismatisch ausgerichtet. Ökumenisch-charismatisch. Und jetzt erscheint sogar noch eine Zeitschrift, die nenne ich jetzt doch mal Faszination Bibel. Faszination übrigens heißt Verzauberung auf Deutsch. Ne? Den Begriff würde ich nicht für eine christliche Zeitschrift verwenden. Aber da gibt es sicherlich auch manche guten Artikel. Aber insgesamt ist die Tendenz dahin, die Glaubwürdigkeit der Bibel zu untergraben, statt sie zu stärken. Man müsste es eher Faszination Bibelkritik nennen. Es gibt Belege dafür. Wir haben auch in unserer Zeitschrift Der schmale Weg schon eine Analyse gebracht, von Bruder Brennscheid verfasst damals, wo er einige dieser Artikel kritisch analysiert hat. Und da wurde zum Beispiel gesagt, dass einige Herausgeber dieser Zeitschrift viel lieber Willow-Krieg-Bücher lesen und durchnehmen in den Hauskreisen als die Bibel selber und dass sie da ihre Nahrung haben und solche unglaublichen Aussagen, dass man also Menschenwort schon über Gottes Wort in seinem Leben gestellt hat, Natürlich können wir auch Bücher lesen von Menschen, habe ich ja nichts dagegen, aber es darf niemals Gottes Wort ersetzen. Ich war auch mal in einem Hauskreis eine Zeit lang und dann bin ich rausgegangen, wo ich gemerkt habe, ja, wir lesen gar nicht mehr der Bibel, wir lesen nur noch Bücher von John Ortberg oder Bill Hybels, werden da jetzt durchgenommen. Da sind zwar auch Bibelverse mit drin manchmal, ja, dann, aber das ist doch was anderes, als wenn ich die Bibel Vers für Vers durchgehe und direkt an der Quelle bin, als wenn ich da noch, sage ich mal, auch ideologisch geprägte Literatur lese, die das Wort völlig umdeutet. Oder nicht völlig, aber so sanft umdeutet. Das ist ja das Gefährliche, diese sanfte Verführung. Ist ja auch immer viel Wahres drin. Wir sagen ja nicht, dass da alles falsch ist, aber es ist ein sanftes Evangelium, wo dem Evangelium die letzte Schärfe genommen wird. Das ist das Problem. Die letzte Schärfe wird genommen. Das Gericht Gottes zurückgedrängt. So, es geht so Richtung allversöhnerische Tendenz in vielen dieser Bücher. Und es wird dann die Liebe Gottes überbetont gegenüber seiner Heiligkeit und so weiter. Ich kann das jetzt nur allgemein kurz erwähnen. Globalisierung. Und es ist ein trauriges Kapitel, dass es heute meistens dann die kleinen Verlage sind, die dann um ihr Überleben kämpfen müssen, weil die Großen alle fast in einer großen Zusammenballung in eine Hand geraten sind. Und da werden auch Meinungen gesteuert über Buchhandlungen dann und so weiter, wo also, sage ich mal, eine bibeltreue, wirklich bibeltreue Position kaum noch zu Gehör kommt in der evangelikalen Christenheit in Deutschland. Deshalb, ich will jetzt nicht viel sagen, aber unterstützt auch diese kleinen Verlage, die so klein sind wie ein Samenkorn, ja, nennt sich auch einer Samenkornverlag oder auch andere, die noch unabhängig sind, die nicht in diesen Dachverbänden drin sind. Auch im Bereich der Volkswirtschaften werden ja immer mehr Industriezweige zusammengelegt. Volkswirtschaften ganzer Länder werden von Industrieketten aufgekauft, was übrigens auch in Griechenland großen Teil schon geschehen ist. Es ist ja nicht nur so, dass wir den Griechen Geld geben, sondern da ist ja auch die Industrie am Gange und kauft dort viele Firmen auf und dehnt ihre Macht aus durch diese billigen Möglichkeiten, die es da jetzt gibt. Da laufen also Dinge im Hintergrund, die wir im Radio gar nicht erfahren. Weitere Zeichen der Zeit, was auch mit Kriegen, mit Hungersnot zusammenhängt, sind dann auch Seuchen, wenn sich dann die Seuchen ausbreiten. Hier steht ja auch Pest, nicht, in Vers 8, Offenbarung 6, Vers 8. Da kommt das Schwert, der Hunger, die Pest und die wilden Tiere auf Erden, die dann auch, so die Aasfresser auch, nicht, und die dann die Toten fressen oder auch Menschen töten. Das sind alles Gerichte, die über die Menschheit gehen. Und Seuchen gibt es auch heute noch. Im Gesundheitsreport wird sogar gesagt, dass sie wieder im Vormarsch sind, dass wir uns für neue Pandemien rüsten müssen. Und das Verhängnisvollste und bisher nicht besiegte ist ja etwa diese AIDS-Seuche. Warum eigentlich gibt es keinen wirklichen Impfstoff oder Wirkstoff gegen AIDS? Nun, das hat damit zu tun, ich möchte mal zitieren aus dem Gesundheitsreport, mit dieser Eigenschaft dieses AIDS-Virus, wissen viele vielleicht nicht. Und zwar wird dort gesagt, von einem Retrovirus spricht man, weil die genetische Information zum Eiweiß in umgekehrte Richtung verläuft. Man kennt heute zwei HIV-Typen, die wiederum weitere Unterarten besitzen. Alle sind genetisch betrachtet deutlich voneinander verschieden. Diese hohe Wandlungsfähigkeit des HIV macht ihn auch so einzigartig und gefährlich. Dieser Virus ist in der Lage, seinen genetischen Code, damit seine Hülle und seine Zugänge so schnell zu wechseln, dass eine Impfung fast unmöglich erscheint. Also wie so ein Chamäleon, dieser AIDS-Virus. Für eine Impfung aber benötigt man möglichst gleichbleibende Oberflächenstrukturen, die es beim HIV nicht gibt. Ich sag mal, Gott hat das zugelassen, in dieser Endzeit, weil dieses AIDS ist so eine Art Warnzeichen auch, weil es zusammenhängt in aller Regel. Es gibt leider auch Ausnahmen, wenn man nicht aufpasst, bei Blutkonserven und so, aber es wird in aller Regel übertragen durch außerehelichen Geschlechtsverkehr. Es wurde erstmals entdeckt bei Männern, die homosexuellen Kontakt pflegten. Und ich kann nur sagen, eheliche Treue ist der beste Schutz dagegen und Untreue ist der Hauptgrund der Verbreitung. Und es ist pervers für eine Gesellschaft, wenn sie dann immer groß diese Werbung macht mit Kondomen, die doch keinen wirklich hundertprozentigen Schutz bieten. Aber im Grunde werden die Leute immer darauf hingewiesen, nicht? Auf diese entfesselte und enthemmte Sexualität, auch ein Zeichen der Endzeit. Viele Millionen Menschen tragen dieses Virus bereits in sich und es breitet sich aus. Es ist ein Ruf zur Umkehr. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 lesen wir dazu: Tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Ein Ruf zur Umkehr. Und wir wollen auch Betroffenen seelsorgerlich helfen, sie auch aufnehmen. Aber es ist gleichzeitig auch eine Warnung, dass man sich vor diesen Dingen hüten sollte. In der Endzeitrede nennt der Herr auch weitere Zeichen der Endzeit. Wir haben auch gestern einiges gehört. Erdbeben. Ich will dazu ergänzen, vielleicht noch einige Informationen bringen. Einfach einige Zahlen. Und zwar nach Angaben von Versicherungen haben Naturkatastrophen und die Schäden, die durch sie verursacht sind, in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen. Von den 60ern bis 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich die Zahl der Naturkatastrophen, und das lässt sich statistisch nachweisen, verfünffacht. Verfünffacht. Ist das ein Zufall? Ich weiß nicht. Sicherlich nicht. Aber die Schäden, die von den Versicherungen zu ersetzen waren, die haben sich nicht nur verfünffacht, sondern verfünfzehnfacht. Natürlich, es leben immer mehr Menschen auf der Erde, auch in den Ballungsräumen, damit hängt es auch zusammen. Aber es nimmt zu, auch jetzt wieder dieser Wirbelsturm, die Erdbeben, Tsunamis, wir hören ja fast jede Woche von neuen Katastrophen. Wir merken, der Erdball ist in Bewegung, kommt immer mehr in Bewegung. Und dass Gott schon so langsam vielleicht anfängt, diese alte Welt abzubauen. Diese ganzen Gerichte in der Offenbarung an Johannes, das ist ja auch, man spricht von einer Schöpfung rückwärts. Gott nimmt langsam wieder diese Schöpfung zurück über seine Gerichte. Bis dann schließlich nach dem tausendjährigen Reich, wo ja die Erde nochmal gereinigt wird, ja, von diesen Waffen und so, bei Prophet Hesekiel beschrieben, wo dann aber nach dem letzten Gog und Magog aufstand und dann vor dem weißen Thron, wo das Weltgericht ist, dann der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem aufgebaut wird. Da wird dann eine neue Erde sein. Ja, ich will ja jetzt nicht nur die negativen Dinge bringen, aber Christenverfolgung, darüber habe ich vor einem Jahr ausführlicher geredet, deshalb nur kurz. Es wurde auch gestern schon erwähnt, dass alle fünf Minuten ein Bruder, eine Schwester auf dieser Erde um des Glaubens willen getötet wird. Macht uns das noch betroffen, wenn wir das hören? Ich denke, es macht uns sehr traurig. Und der einzige Trost ist, dass der Herr ja seine Seligpreisungen denen gibt, die ihm die Treue halten, die um seines Namens willen verfolgt werden. Übrigens, Tötung ist auch, wenn Verleumdung geschieht. Ruftötung gibt es auch, das nimmt leider auch überhand, auch in christlichen Kreisen in Deutschland. Und da sollten wir auch sehr vorsichtig sein mit Gerüchten, die wir hören oder weitergeben oder verbreiten. Das ist auch eine Tötung. Und auch das sagt der Herr, selig seid ihr, wenn ihr um meines Namens willen geschmäht werdet, wenn sie daran lügen, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Auch ein Trost für alle, die solchen Dingen ausgesetzt sind. Die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, hatte eine Tagung, wo ein Bericht gegeben wurde über die Christenverfolgung. Und das finde ich beachtlich, dass die da eingeladen haben dazu. Und da hat der Repräsentant Massivo Indrovigne in einem Vortrag in Gödele Folgendes gesagt. Er sagte, 105.000 getötete Christen jährlich bedeutet, dass täglich weltweit zwischen 287 und 288 Christen wegen ihres Glaubens ermordet werden. Das sind 12 Christen jede Stunde und eben ein Christ alle 5 Minuten. Vor allem natürlich in islamischen Ländern, aber auch noch in manchen extrem kommunistischen Diktaturen. Wir denken hier vor allem auch an Nordkorea. Zu welcher Grausamkeit Menschen fähig sind, es ist unvorstellbar. Ich möchte nur ein Beispiel ganz schonend jetzt bringen, obwohl so schonend kann ich es auch nicht bringen, aber ich mache es kurz. Zum Beispiel, als man die Täufer verfolgt hat im 16. Jahrhundert. Bruder Kaufmann hat ja eine Schrift auch rausgebracht über den Michael Sattler. Von dem möchte ich kurz sagen, was da geschehen ist. Man hat im Jahr 1527 bei Rottenburg, bei Tübingen, in qualvoll getötet. Man hat ihm zuerst die Zunge herausgerissen, dann mit glühenden Zangen Stücke aus seinem Leib herausgerissen, wo er noch lebendig war. Und dann wurde er schließlich noch gevierteilt und verbrannt. So waren die Menschen früher schon grausam und heute ist es auch nicht viel anders. Manche von uns hier, auch meine Frau, sie kommen ja aus Kasachstan und auch dort hat man jetzt restriktive Religionsgesetze verabschiedet. Man hat lange gebetet, dass es nicht kommt. Man hat jetzt, wenn ich es jetzt richtig weiß, gesagt, dass die Versammlungen alle registriert werden müssen und versammeln darf man sich nur praktisch, korrigiert mich, wenn die Zahl jetzt nicht stimmen sollte, wenn man 200 Mitglieder hat. Also alle kleinen Hausgemeinden und so weiter, die sind alle illegal, in die Illegalität jetzt gedrängt worden. Auch dort hat der Islam den Vorrang, ne, in Kasachstan, wo viele Gläubige, Russlanddeutsche auch zu uns gekommen sind. Und wir wollen auch beten dort für die Geschwister, die sich jetzt, wenn sie keine 200 Mitglieder haben, praktisch in der Illegalität, rein juristisch gesehen, sich dort versammeln. Vor Gott sind sie natürlich nicht illegal. Aber was Menschen machen, ja, das ist manchmal nicht zu begreifen. 1980 erließ die panislamische Konferenz, schon 1980, vor über 30 Jahren, in Pakistan den Geheimbeschluss, dass der ganze Nahe Osten islamisiert werden muss. Der ganze Nahe Osten, am besten ja die ganze Welt gleich mit, aber erstmal der Nahe Osten. Und zwar so, dass alle, die nicht Moslems werden, getötet werden müssen. Die Christen in Ägypten, Irak, Iran, Türkei, Libanon, Syrien und die Israelis. Jetzt war gerade Erdogan aus der Türkei hier bei unserer Frau Merkel und sie versuchen ja in die EU hereinzukommen. Zum Glück bremst man hier noch etwas, zumindest solange hier die Glaubensfreiheit in der Türkei nicht wirklich gewahrt ist. Aber das sind alles Entwicklungen. Diese langsame Eroberung des ehemals christlichen Abendlandes ist ja voll im Gange. Es gibt hier schon über 2.500 Moscheen in Deutschland. Ist euch das bewusst? Ja. Das sind manchmal nicht immer große mit Minarett, auch so im Hinterhof. Aber das zählt alles als Moschee. Und unsere Pforzheimer Kirche, wo ich ja nicht mehr Mitglied bin, aber damals war ich es noch in den 90er Jahren, die haben ja, oder war schon, ja, in den 80er, 90er Jahren, 16 von 19 Kirchengemeinden haben für den Kronleuchter in der Moschee die Kollekte gesammelt. Man gräbt sich hier das eigene Grab mit offenen Augen. Aber das hängt damit zusammen, dass man eben durch die Bibelkritik sich selber das Fundament schon weggezogen hat. Und dann denkt man jetzt, es kommt vom Islam oder überall plötzlich das Heil zu uns, anstatt dass man merkt, dass es das Gegenteil ist. Aber der Herr Jesus hat seinen Jüngern vorausgesagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und er hat weiter gesagt, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das tröstet uns. Auf keinen Fall Jesus verleugnen, auch wenn das mit dem Mahlzeichen, falls wir es noch erleben sollten, ja, kommen sollte. Die Vorbereitungen sind ja alle schon da. Wenn ich die vielen Kreditkarten hier in meinem Geldbeutel anschaue, das ist ja sehr praktisch, das alles in eine Karte zu vereinigen. Das wird wahrscheinlich die Zwischenstufe sein. Und dann heißt es, ja, die kann man noch verlieren, dann macht es doch gleich auf die Haut. Und das, liebe Geschwister, ist dann allerspätestens der Punkt, wo wir uns verweigern müssen, wo wir leiden müssen, wo wir nicht mehr mitmachen können. Denn der, der das annimmt, das Mahlzeichen, der kann nicht mehr gerettet werden. Manche meinen ja, dass wir es nicht mehr erleben. Ich würde mir es auch so wünschen, aber wenn wir doch in Leiden kommen, sollen wir auch auf Leiden vorbereitet sein. Darum geht es. Ganz wichtig. Ich sage immer den lieben Geschwistern, die die Vorentrückung vertreten, wir sind uns in einem Punkt einig. Wir sollen alle Zeit bereit sein für die Entrückung, auch heute bin ich auch, ja, auch wenn ich es vielleicht in der Mitte der Trübsal erst sehe, aber ich bin trotzdem auch heute für die Entrückung bereit. Es wäre falsch, wenn wir das nicht mehr wären. Und wir sollen gleichzeitig auch bereit sein für Leiden. Ja. Ich denke, da können wir nichts falsch machen, für beides bereit sein. Dass wir nicht in eine Seite jetzt unnüchtern werden und sagen, das eine kommt nicht vor dem anderen und so weiter. Also Da wollen wir einfach nüchtern und offen bleiben für das, wie der Herr es letztendlich hinausführen wird. Der Herr allein weiß es. Aber hier warnt uns Gottes Wort: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sie können uns ja nur den Leib nehmen, das ist leicht gesagt, ja, aber trotzdem ein Trost. Aber sie können uns nicht die Seele nehmen, das ewige Leben. Jetzt möchte ich aber, habe ich noch Zeit für die positiven Entwicklungen, hoffentlich, das Ermutigende in der Endzeit. Das ist ja ganz wichtig. Da möchte ich vor allem zwei Schwerpunkte setzen. Die Weltmission und auch ein ganz positives Zeichen. Ich habe es am Anfang erwähnt, wer weiß noch, was das ist. Fängt mit I an. Israel, ja, Israel, dass das wieder entstanden ist und was dort geschieht und noch geschehen wird. Übrigens von den Märtyrern, das möchte ich noch nachschieben, wir haben ja das fünfte Siegel gehört, nicht? Das war die Seelen unter dem Altar, die da rufen: Herr, wie lange noch? Ja, wie lange noch? Sehen wir übrigens, dass die Zeit noch weiterläuft nach dem Tod, bis dann in die Ewigkeit mündet. Aber das wäre ein anderes Thema. Aber jetzt zur Weltmission. Matthäus 24, Vers 14 sagt unser Heiland: Es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Und das erleben wir ja heutzutage. Einfach mal einige nüchterne Zahlen zunächst. Wobei ich weiß, Christentum ist nicht identisch mit Wiedergeburt, mit lebendigem Christsein. Trotzdem mal einige statistische Zahlen über das Christentum im Verhältnis zu Islam und anderen Religionen. Das Christentum stellt rund ein Drittel der Weltbevölkerung, darunter natürlich sehr viele Namenschristen, leider. Laut dem Religionsstatistiker David Barrett, der vor ein oder zwei Jahren heimgegangen ist, ist der Anteil der nicht evangelisierten Bevölkerung in den Jahren 1970 bis 1995 zurückgegangen von 1,4 Milliarden auf 1,1 Milliarden damals. Und jetzt bis zur Jahrtausendwende ist er weitergefallen auf 16%. Also früher waren 37% noch nicht erreicht in den 70er Jahren. In den 90er Jahren waren 19% noch nicht erreicht mit dem Evangelium, also noch gar nicht erreicht worden. Und in der Jahrtausendwende waren 16% noch gar nicht erreicht worden. Nur darum geht es, die Nicht-Erreichten, versteht ihr? Ob die alle bekehrt sind, ist eine andere Frage, aber die waren noch nicht erreicht worden, da waren noch keine Missionare gewesen. 1970 waren ungefähr 240.000 Missionare unterwegs und 1995 bereits knapp 400.000. Hat also zugenommen. Leider ist man in Deutschland so töricht und will den Begriff Missionar durch interkultureller Mitarbeiter jetzt ersetzen, von der Allianzleitung her. Das habe ich ja gestern schon ausgeführt. Ist natürlich ein großer Schritt zurück, wenn das käme. Trotzdem, die echten, von Gott berufenen Männer und Frauen, sie werden weiterhin in den Missionsdienst gehen, egal was andere da verändern wollen. Hudson Taylor war auch nicht ausgesandt worden zunächst, ja, von einer Missionsgesellschaft. Und solche Männer haben dann oft einen segensreicheren Dienst getan, ohne Berufung durch Menschen, aber sie waren vom Herrn berufen. Und wer das ganz klar weiß, der ist auch dazu berufen, auch wenn er vielleicht nicht Theologie oder sonst was studiert hat, aber er hat eine klare Berufung durch den Geist Gottes. Natürlich dürfen die Dinge auch ihre Ordnung haben. Ich will jetzt nicht hier zur Unordnung aufrufen, aber ja, wenn ihr diesen Ruf habt, dann bewegt das vor dem Herrn. Und man kann mit der Mission direkt anfangen, schon hier jetzt in Hohegrede. Sind auch nicht alle gläubig wahrscheinlich, dass wir hier miteinander sprechen. Und dann aber auch da, wo wir leben. Man muss nicht nach Afrika reisen. In Deutschland ist auch schon Missionsfeld. Auch in Slowenien, auch in Österreich, auch in Spanien, auch in Italien und auch in der Schweiz. Ich sage es deshalb, weil Geschwister aus diesen Ländern unter uns sind. Ist noch jemand aus anderen Ländern eingetroffen? Ja, also da habe ich alle jetzt aufgezählt. Rumänien war noch da, ja. Österreich habe ich genannt, ja. Oder ja, jetzt jedenfalls haben wir es, falls ich es vergessen habe. Es sind sogar mehrere aus Österreich hier. Zwei mindestens, ja.
Gut.
Die Bibelverteilung hat auch zugenommen. Wunderbar. In den 90er Jahren wurden jährlich 62 Millionen Bibeln verteilt. Im Jahr 2010 jährlich bereits rund 80 Millionen Bibeln verteilt. Davon sehr viele durch die Gideons, auch diese kleinen Taschenbibeln, die ich auf Reisen gern dabei habe, weil sie nicht so schwer sind, als durch die Gideons wurden die verteilt. Rund um den Erdball existieren über 4000 christliche Hörfunk- und auch Fernsehstationen, allerdings natürlich mit unterschiedlicher Tendenz. Ja, aber immerhin, von Jesus ist die Rede. Und wenn es noch der richtige biblische Jesus ist, freuen wir uns noch mehr. Leider ist manchmal auch eine verfälschte Version, was da so kommt. Aber trotzdem über 4000 Rundfunkstationen. Und von den Sprachen, die es auf der Erde gibt, man schätzt ja, dass es zwischen 6.000 und 7.000 Sprachen gibt insgesamt. Ohne jetzt die Dialekte wie Westerwäldisch oder Schwäbisch oder so, sondern wirkliche Sprachen, ja, also die sie unterscheiden. Und da ist die Bibel, die komplette Bibel, schon in über 500 Sprachen übersetzt und Teile davon in knapp 3000 Sprachen, also schon knapp die Hälfte. Aber die können schon von etwa 98% der Menschen verstanden werden. Das sind alles Schätzungen. Genau weiß man ja nicht jeden einzelnen Menschen auf der Welt, aber so diese Statistik, 98%. Und dann macht ja diese Kassetten- oder CD-Mission jetzt Gospel Recordings auch diesen Dienst, dass sie die Botschaft auf Tonträger spricht, und das ist schon in über 6000 Sprachen jetzt geschehen. Also praktisch alle, so ziemlich alle bekannten Sprachen der Welt gibt schon das Evangelium auf Tonträger, was man solchen Menschen geben kann. Und da sehen wir, der Herr wird wohl auch bald kommen, ne? Wenn der ganzen Welt das Evangelium verkündigt ist, sind nicht alle bekehrt, aber allen kann man es verkündigen, dann ist die Zeit, wo der Herr kommt. So hat er es verheißen. Sind wir dazu bereit? Und darauf freuen wir uns. Jetzt hätte ich fast vergessen, Israel, auch noch kurz vielleicht ein Hinweis, wenigstens. In Hesekiel 37 sagt Gott durch seinen Boten: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch ins Land Israel. Und ich will meinen Atem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und das ist, liebe Geschwister, geschehen, ja, insbesondere im 20. Jahrhundert, als dann als Höhepunkt 1948 der Staat Israel ausgerufen wurde. Und es ist auch vorausgesagt, die Kriege, die da gekommen sind oder noch kommen. Ich habe schon erwähnt, Roger Libby hat jetzt ein neues Buch geschrieben, Leben wir wirklich in der Endzeit? Mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen. Er hat hauptsächlich Prophezeiungen rund um Israel und die Nachbarvölker analysiert und minutiös nachgewiesen, was verheißen war und was genau eingetroffen ist. Ein schlagender Gottesbeweis. Und ein schlagender Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist. Denn die Prophetie, das ist der beste und nicht zu widerlegende Gottesbeweis. Das gibt es in keinem anderen Buch der Religionen oder der Weltgeschichte. Und wir haben auch im nächsten Heft, der schmale Weg, deshalb das Thema, die biblische Prophetie und ihre Erfüllung bis heute. Er wird jetzt in 1 bis 2 Wochen bekommen, das ist jetzt nur ein Vorabdruck. Wer will, kann nachher gerne mal reinschauen. Aber hier das Thema, die biblische Prophetie und ihre Erfüllung bis heute. Ganz überwältigend, wenn wir das lesen. Ja, Israel und auch Irak, Iran, das ist auch vorausgesagt. Dazu ein letztes Zitat aus dem Wort Gottes. Wo liegen diese Länder, Irak und Iran? Vor allem jetzt momentan ist ja der Iran das große Problem für Israel. Diese Feindschaft, so wie beim Holocaust oder bei der Shoah, die ja Hitler initiiert hatte damals. Die gleichen Worte jetzt von Ahmadinejad. Ganz ähnliche Gedanken. Wo liegt das? Das liegt nordöstlich vom Euphrat. Und jetzt lesen wir einmal Offenbarung 16, Vers 12 und Vers 16. Da steht ja: Der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Vom Osten, Nordosten in dem Fall. Und er versammelte sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Da kommen diese Schlachtheere ganz besonders her aus dieser Richtung, gegen dieses winzig kleine Israel. Es ist ja unglaublich, dass das noch existiert, bei dieser über 50-fachen Übermacht, die schon in mehreren Kriegen dagegen gekämpft hat. Wirkliche Wunder, die da geschehen sind, die kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht alle aufzählen. Aber selbst ungläubige Menschen müssten darüber zum Nachdenken kommen. Ich glaube, es war der General von Zieten, den ja sein König, der große, der alte Fritz, gefragt hat, können Sie mir einen Gottesbeweis nennen? Dann hat er gesagt, die Juden, Majestät. Ja, und damals war Israel noch nicht wieder vorhanden. Und trotzdem, ja, in der Bibel ist prophezeit und wir haben es erleben dürfen, unsere Generationen, die hier auch vereint sind, dass das sich vor den Augen erfüllt hat und zunehmend erfüllt. Jetzt schließt sich ja dieser Gürtel so langsam. Die Muslimbruderschaften, die da überall an die Macht kommen, in den umliegenden Ländern zunehmend. Und das wird den Druck auf Israel noch verstärken. Wir sollten auch dafür beten, ohne jetzt in eine Israel-Schwärmerei zu verfallen. Das ist das andere Extrem, das gibt es auch. Ja, nüchtern, sachlich, es sind nicht alle dort gläubig. Es sind dort auch fehlbare Politiker. Aber wir wollen auch für diese beten, dass sie Weisheit haben und dass sich noch viele zu Jesus als dem schon gekommenen Messias bekehren. In dieser Haltung, denke ich, nehmen wir eine gesunde Haltung gegenüber Israel ein. Es gibt ja Richtungen, die sagen, Israel hat gar keine Bedeutung mehr, die Gemeinde ersetzt das vollkommen für alle Zeit. Diese sogenannte Ersatztheologie, die sehr gefährlich ist, weil man dann eines Tages an der Seite des Antichristen stehen könnte, wenn er sich gegen Israel wendet. Ja, diese Substitutionslehre. Aber andererseits gibt es auch die übertriebene Schwärmerei, dass man sogar sagt, Israel habe einen Sonderheilsweg. Die brauchen Jesus nicht, die haben ihre Gebote und die haben Mose, das reicht ihnen. Das ist genauso falsch und unbiblisch. Darüber könnte ich euch jetzt auch noch einen extra Vortrag halten, aber das möchte ich jetzt nicht mehr tun. Aber jedenfalls, wir sehen, es ist sehr interessant, das prophetische Wort. Und wichtig ist aber, dass wir die Konsequenz ziehen, die auch meine Brüder, die schon vor mir referiert haben, auch immer wieder betont haben. Wichtig ist, dass wir auf der Seite des Siegers unseres Herrn Jesus Christus stehen, dass wir seine Kinder sind, dass keiner uns ins Verderben bringen kann, selbst wenn sie unseren Leib töten, dass wir dann wissen dürfen, wir haben eine himmlische Verheißung und Hoffnung bei Jesus Christus. Aber dazu ist es notwendig, dass du ein Gotteskind bist, dass du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen hast. Das wünsche ich jedem, auch hier unter uns. Und wenn jemand dazu ein Gespräch wünscht, darf er gerne auf mich oder auf andere Brüder zukommen. Wir stehen gerne bereit. Jetzt möchte ich an der Stelle bitten, dass wir uns nochmal erheben zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und dass wir zum Vater kommen dürfen, allein durch dich. Danke, dass du diesen Weg geebnet hast durch dein stellvertretendes Opfer am Kreuz, dass du da auch für meine Sünde und für unser aller Sünden dich stellvertretend hingegeben hast, als das sündlose Lamm und dein Blut vergossen hast. Ruhm und Ehre sei dir gebracht, lieber Heiland Jesus Christus. Und sollte eine Seele hier sein, die noch nicht gerettet ist, die noch nicht dein Kind ist, dann sprich doch auch zu deren Herz. Rette sie, reiße sie heraus aus dem Verderben. Und wenn wir schon mit dir wandeln, Herr, dann bewahre uns auf dem schmalen Weg, dass keines von uns verloren geht, dass wir festbleiben in dir, halt uns fest an deiner Hand, auch in dieser Endzeit. Und schenk uns auch, dass wir nicht in Furcht gelähmt sind, sondern dass wir mutig für dich wirken und andere Menschen einladen zu dir. Herr, schenk uns dazu Gnade, Kraft und Mut, bis du kommst. Wir loben und preisen dich. Amen.